Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Focus Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen beim Focus Europa Magazin von Radio Dreieckland. Durch die Sendung führt Jan. Wie immer haben wir zwei Beiträge. Wasser ist ein Menschenrecht, meint meine Kollegin Maike in ihrem Beitrag zum Magazin. Selbstverständlich ist dies in unserer marktwirtschaftlichen Welt leider nicht. Radio Dreieckland sprach mit Andreas Kahlert, Mitinitiator der bisher erfolgreichen Kampagne Wasser ist ein Menschenrecht, um die Sprachenvielfalt in Europa und einen Preis Vorbild für Europa geht es im zweiten Beitrag, den unser Kollege Konrad gestaltet hat. Doch wie immer hört ihr zunächst die Focus Europa Nachrichten von heute, dem 4. Juli 2013.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Europaparlament diskutiert über Aussetzung der Verhandlungen über Freihandelsabkommen mit den USA wegen PRISM. Die Bundesregierung will trotz der Entdeckung der auch gegen die Bevölkerung Europas und ihre Institutionen gerichteten Lauschangriffe der USA und Großbritanniens keine Verschiebung des Beginns der Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit den USA. Berlin wie auch Paris gab sich mit einer bloßen Erklärung der US-Regierung zufrieden, wonach die Verbündeten über die Maßnahmen unterrichtet werden. Doch im Europaparlament regt sich nun Widerstand. Jan-Philipp Albrecht von den Grünen etwa hält dagegen:
Dear Chair, dear Commissioner Reding, dear Council, dear colleagues, dear audience, dear listening intelligence services. Yes, perhaps you, the NSA or the British intelligence can explain to our governments on both sides of the Atlantic that mass surveillance of communication and the breach of fundamental rights and principles is not at all welcomed of the people out there. For these people out there, this House, the European Parliament, is carrying the hopes to restore rule of law and the respect to fundamental rights.
Lieber Vorsitzender, lieber Rat, liebe Kollegen, liebe Zuhörerschaft, liebe Geheimdienste, die mithören. Ja, vielleicht können ja Sie, die NSA oder der britische Geheimdienst, unseren Regierungen auf beiden Seiten des Atlantiks erklären, dass Massenüberwachung und die Verletzung fundamentaler Rechte bei den Leuten draußen keineswegs willkommen sind. Für diese Leute draußen ist dieses Haus, das Europäische Parlament, der Hoffnungsträger für die Wiederherstellung der Herrschaft des Gesetzes und des Respektes vor fundamentalen Rechten.
Deshalb ist Albrecht für eine Verschiebung der Verhandlungen.
First we need standards, then we cooperate. Thank you very much.
Daher, so sagt er, brauchen wir zuerst Standards und dann kooperieren wir auch.
Grüne beantragen trotz Sommerpause Sitzung des Innenausschusses des Bundestages wegen PRISM. Für die Grünen im Bundestag hat der Abgeordnete Volker Beck eine Sondersitzung des Innenausschusses in der Sommerpause beantragt. Es soll dabei vor allem darum gehen, was die Bundesregierung von den Lauschangriffen durch das US-amerikanische Sperrprogramm PRISM und das britische Programm Tempora gewusst hat. Beck erklärt dazu im Gespräch mit Radio Dreieckland:
Also ich kann mir schlechterdings nicht vorstellen, dass nicht im Rahmen der Geheimdienstzusammenarbeit und die Art der Informationen, die man übermittelt bekommen hat, es nicht schon sichtbar ist und sichtbar war, wie die Amerikaner hier technisch vorgehen. Und das ist eben auch eine Frage, die wir im Ausschuss klären wollen. Was wusste die Bundesregierung? Wenn sie nichts wusste, dann spricht das nicht für unsere Sicherheitseinrichtungen, die wir haben. Und wenn sie was wusste, stellt sich die Frage, warum hat man darauf nicht reagiert?
Gestern trafen sich 18 Staats- und Regierungschefinnen, Arbeitsministerinnen und Leiterinnen der nationalen Arbeitsagenturen zum Jugendgipfel in Berlin. Es ging um die über 5 Millionen arbeitslose Jugendliche in Europa. In Griechenland, Spanien und Kroatien ist sogar mehr als jeder zweite Jugendliche arbeitslos. In Arbeitsmarktfragen wolle man sich künftig mehr abstimmen. Daher sollen die Arbeitsministerinnen klären, wie ein Netzwerk an europäischen Arbeitsagenturen auf EU-Ebene institutionalisiert werden kann. Im November soll der nächste Gipfel in Frankreich stattfinden. Für die jungen europäischen Gewerkschafterinnen, die vor dem Kanzleramt einen alternativen Jugendgipfel abhielten, war Merkels Gipfel eher heiße Luft. Stop talking, act now, lautet ihr Motto. Und sie wollen mehr Geld. 21 Milliarden müssten in der Eurozone für das Problem investiert werden, so eine Studie der Internationalen Arbeitsorganisation. Gegenüber der Tagesschau sagte DGB-Bundesjugendsekretär, es brauche ein Sofortprogramm und Investitionen in junge Menschen, damit sie wieder eine Zukunft hätten.
Hinterbliebene von Srebrenica-Opfern empören sich über die Freilassung von Momcilo Krasnik, des ehemaligen bosnischen Serbisch-Parlamentschefs. Krasnik war wegen Kriegsverbrechen vom UNO-Tribunal für Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien zu 20 Jahren Haft rechtskräftig verurteilt worden. Er war ein sehr enger Mitarbeiter von Radovan Karadzic, dem wegen Völkermordes angeklagten bosnisch-serbischen Ex-Präsidenten. Per Beschluss des Tribunalspräsidenten wird er am 1. September diesen Jahres vorzeitig entlassen. Die Leiterin des Verbandes Mütter von Srebrenica erklärte, dass das Gericht ein Gericht gegen die Muslime sei. Vor dem Tribunal laufen gerade die Prozesse gegen Karadzic und den bosnisch-serbischen General Ratko Mladic wegen Völkermordes in Srebrenica und anderer Kriegsverbrechen.
Das Europäische Parlament hat den Bericht über die Lage der Grundrechte in Ungarn angenommen. 370 Parlamentarierinnen stimmten dafür, die restlichen gut 330 Abgeordneten waren dagegen oder enthielten sich, unter anderem die christlichen Demokraten und Konservativen. Der Ungarn-Bericht bemängelt den Kurs der Regierung Viktor Orbáns, der den Rechtsstaat abbauen und Grundrechte systematisch verletze. Der Bericht verlangt von der Regierung, ungefähr 40 Empfehlungen umzusetzen. Geschieht dies nicht, droht ein Verfahren nach Artikel 7 des EU-Vertrags. Damit können Ungarn im äußersten Fall die EU-Stimmrechte entzogen werden. Die Forderungen des Parlaments beziehen sich zum Beispiel auf die Rechte des Verfassungsgerichts, Wahlen, die Unabhängigkeit der Justiz, die Medienfreiheit, Minderheitenrechte und die Anerkennung von Religionsgemeinschaften. Eine Umsetzungsfrist wurde nicht gesetzt. Die Europasprecherin der österreichischen Grünen, Ulrike Lunacek, sagte, das Katz-und-Maus-Spiel Orbáns mit der EU müsse endlich beendet werden. Und die linke ungarische Zeitung Népes Sava sagte, das Problem liege darin, dass Orbán und die EU eine unterschiedliche Demokratieauffassung vertreten würden. Denn der ungarische Premier glaube, dass er Narrenfreiheit habe, wenn seine Partei die Mehrheit hat. Orbán hingegen präsentierte sich und sein Land als Verfolgte und sprach im Parlament sogar von Verschwörungstheorien.
Das Europäische Parlament stimmte außerdem dem mehrjährigen Finanzrahmen bis 2020 zu. Der Finanzrahmen legt die Obergrenzen und Schwerpunkte für die kommenden 7 Jahre fest. Der Gesamtrahmen von 960 Milliarden Euro wurde nicht angehoben. Diese Obergrenze entspricht einem Minus von 3% gegenüber dem vorherigen 7-Jahres-Finanzrahmen. Damit schrumpft der EU-Haushalt zum ersten Mal. Die EU-Abgeordnete Gabi Zimmer kritisierte, dass die EU mit einem erstmalig gekürzten und strukturell rückwärtsgewandten Haushalt den Herausforderungen der Krise nicht gewachsen sei. Ihre Kollegin Cornelia Ernst bemängelte, dass ungefähr 8% weniger Mittel für die Strukturfonds bereitgestellt würden als in der letzten Förderperiode. Das sei eine Katastrophe für alle in Europa lebenden Menschen. Darüber hinaus wurde durch das Parlament bestimmt, dass nicht ausgegebene Mittel eines Jahres auf das Folgejahr verschoben werden können. Sie müssen nicht an die EU-Staaten zurückfließen. Effektiv dürften die Ausgaben der EU auf diese Weise trotz der 3%igen Kürzung ansteigen.
Ägyptischer Interimspräsident vereidigt. Wenige Stunden, nachdem das Militär den ägyptischen Präsidenten Mohamed Mursi aus dem Amt gejagt hat, wurde ein Interimspräsident vereidigt. Als Übergangspräsident dient der Vorsitzende des Verfassungsgerichts Adlit Mahmoud Mansour. Mansour soll auch einen Termin für Neuwahlen bekannt geben. Mursi steht derzeit unter Hausarrest. Seit Sonntag starben 50 Menschen bei Auseinandersetzungen zwischen Gegnern und Unterstützten des abgesetzten islamistischen Präsidenten Mursi.
Hier ein O-Ton von den Straßen Kairos.
But people were going absolutely ape in the streets. They were going crazy. Everybody was dancing. Everybody was celebrating. Everybody was hugging.
Die Leute sind vollkommen durchgedreht gestern, als der Militärrat die Absetzung von Mursi verkündete. Das wäre ähnlich wie bei der Absetzung von Mubarak. Ich bin dann vom Präsidentenpalast zum Tahrirplatz gefahren. Auf dem Weg zur Metro, in der Metro und auch auf dem Tahrirplatz haben die Leute überall getanzt und gesungen. Natürlich sind hier nicht alle Demonstrierenden einer politischen Meinung, aber alle sind froh, dass Mursi nun endlich weg ist.
Of course, like we don't agree about the main thing, but like I think I would say everybody's glad that Mursi left.
Und nun zu unserem Beitrag Wasser ein Menschenrecht. Andreas Karlert ist einer der Mitinitiatoren und Koordinator der Europäischen Bürgerinitiative Wasser ist ein Menschenrecht, die in Deutschland von Verdi mitgetragen wird. Im Gespräch mit Radio Dreieckland erzählt er vom bisherigen Erfolg der Kampagne und vom weiteren Vorgehen.
Jetzt ging ja in den letzten Wochen und Monaten immer wieder dieses Gespenst Wasserprivatisierung in der EU durch die Medien. Und letzte Woche war das Ganze dann plötzlich abgesagt. Es hat sich 1 Million Unterschriften gefunden in 7 verschiedenen EU-Staaten. Kannst du einfach nochmal die Vorgeschichte erzählen?
Es ist also eine europäische Bürgerinitiative, die seit dem letzten April des letzten Jahres im Grunde erstmal überhaupt möglich gewesen ist, aufgrund des Vertrags von Lissabon, damit es überhaupt Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung auf europäischer politischer Ebene gibt. Also das ist eine der ersten, also es gibt mehrere, momentan laufen 15 oder 16 Bürgerinitiativen, aber wir sind die einzige zurzeit, die erfolgversprechend aussieht, dass wir es tatsächlich auch hinbekommen. Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes in Europa haben sich quasi das dann zunutze gemacht und haben mal darüber diskutiert, was man dann nicht machen könnte, um eine der ersten Bürgerinitiativen mit zu unterstützen oder auf den Weg zu bringen. Und da haben wir festgestellt, dass wir also im Bereich Wasser schon sehr lange zusammenarbeiten und auch sehr viele ähnlich klingende Forderungen im Grunde haben und haben dann im Grunde die Bürgerinitiative Wasser ist ein Menschenrecht im Grunde initiiert, weil es innerhalb von Europas auch Menschen gibt in den EU-27-Staaten beziehungsweise jetzt EU-28-Staaten, circa 2 Millionen Menschen gibt, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und zu entsprechender Sanitärversorgung im Grunde haben. Das war für uns der Ansatz, dass man da etwas tun muss. Es gibt natürlich auch weltweit von der UN auch die Absprache, dass Wasser Menschenrecht werden soll. Da haben sich aber viele europäische Staaten vor ihrer Verantwortung gedrückt und haben dem Ganzen nicht zugestimmt. Und das ist eigentlich der Haupttenor gewesen, was wir mit unserer Bürgerinitiative auf den Weg bringen können, dass eben Wasser in allen Ländern, insbesondere in Europa, eben für jeden Menschen zugänglich wird und auch entsprechende Sanitärversorgung da ist, dass keiner mehr daran stirbt oder erkrankt an der Geschichte. Der zweite Aspekt ist im Grunde, dass wir uns gegen die Liberalisierung der Wasserwirtschaft aussprechen. Das heißt also, Wasser ist für uns eben keine Ware, sondern es ist ein öffentliches Gut der Daseinsvorsorge, das möglichst in kommunaler Hand auch verwaltet werden könnte. Und da gibt's jetzt im Grunde den Schluss zu der EU-Dienstleistungskonzessionsrichtlinie, die momentan diskutiert wurde und die wir eben maßgeblich jetzt auch durch die erreichten Unterschriften, die wir haben, auch dann bewegt haben und dafür gesorgt haben, dass Wasser aus dem Geltungsbereich rausgenommen wird.
So eine Konzessionsrichtlinie, die wurde vom Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen eingebracht, ist das richtig?
Genau, der Binnenmarktausschuss, also der dafür zuständig ist und der zuständige Kommissar ist der Herr Barnier, ein Franzose von Herkunft her. Und die haben eben eingebracht, dass man diese Dienstleistungskonzessionsrichtlinien geben. Darum geht es eigentlich in dieser Richtlinie, dass eben, wenn Konzessionen vergeben werden, dass die eben unter entsprechenden Regeln gemacht werden müssen. Und aus Transparenzgründen will man diese Regeln im Grunde einführen. Deswegen wird auch immer erzählt, also man hat überhaupt keine Wasserprivatisierung vorgehabt, sondern man will eben das möglichst alles transparenter machen gegen die Korruption, die es natürlich auch im Wasserbereich gäbe in einigen Ländern Europas. Und deswegen hat man die aufs Schild gehoben. Hinter der vorgehaltenen Hand ist aber im Grunde zu erkennen, wie in der Vergangenheit auch schon bei den unterschiedlichsten Richtlinien, dass man es schon herstellen will, dass Wasser auch ein echter Markt wird. Und da eben dann entsprechend auch dafür sorgen würde, dass Wasser tatsächlich privatisiert würde. Und deswegen werden wir auch mal, oder die Bürgerinitiative dahingestellt, also mir da Unwahrheiten erzählt hätten. Klar, offiziell gibt das keiner zu, aber hinter vorgehaltener Hand, wie gesagt, ist das eben ein Thema und da wollte man diese Privatisierung mit erreichen, um eben insbesondere den großen französischen Wasserkonzernen da die Tür öffnen, damit hier auch entsprechende lukrative Märkte in Europa dann auch angreifen können.
Und wir hatten ja jetzt schon in einigen Regionen in Portugal und Griechenland oder auch in Berlin schon vor einigen Jahren eine Teilprivatisierung. Gibt es da Perspektiven, das wieder zu rekommunalisieren oder was sind die Alternativen? Genossenschaften, Kollektivierung, habe ich jetzt schon gehört. Gibt es Projekte und Pläne, Wasserwerke zu kaufen?
Also da läuft schon eine ganze Menge im Grunde. Also in Portugal und Griechenland zum Beispiel, das ist natürlich ganz andere Vorzeichen, sondern die leiden eben erheblich unter der Finanzkrise und unter ihren eigenen Schulden. Da gibt es eben, damit es überhaupt Unterstützung von europäischer Seite gibt, gibt es den Zwang der Troika im Grunde, dass gesagt wird, ihr müsst verkaufen. Also das tun die nicht freiwillig, sondern da wird der Druck aufgemacht. Aber auch da können wir aus unseren Erfahrungen zehren, also dass da auch die Bürgerinnen und Bürger da auch gar kein Interesse dran haben, sondern die sind mit ihrer Wasserversorgung, die da in kommunaler Hand ist, eigentlich zufrieden. Und die Probleme liegen eigentlich an anderer Stelle und jetzt nicht als Heilmittel im Grunde der Verkauf dieser Wasserbetriebe in den jeweiligen Ländern. In Deutschland gibt es auch Rekommunalisierungsansprüche. Berlin ist als Beispiel ja gerade genannt als Teilprivatisierung. Da sieht es zurzeit wohl so aus, dass das komplett rekommunalisiert wird. Das wird aber so sein, dass das also quasi als normale kommunale Gesellschaft weitergeführt wird, so wie das ausschaut. Und es gibt natürlich auch in Bürgerverbände, die da ein Interesse haben, auch da eventuell genossenschaftliche Modelle rauszubilden. Aber das ist jetzt nichts von seitens der Gewerkschaft, was wir so unbedingt unterstützen, sondern wir sind natürlich auch darauf bedacht, dass sich die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten an der Stelle nicht verändern, insbesondere nicht negativ beeinflusst werden. Und da haben wir leider auch bei Rekommunalisierung häufig schon schon erlebt, dass das auch zulasten der Beschäftigten geht. Egal, ob ich jetzt quasi eine Privatisierung vorantreibe oder eine Rekommunalisierung wieder, dann gelten die gesetzlichen Bestimmungen, die gleichgesetzlichen Bestimmungen, und das führt nicht unbedingt zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Deswegen sind wir da ein bisschen kritisch, da muss man jeden einzelnen Fall prüfen. Wenn eine Kommune das ernst meint, muss sie auch dazu bereit sein, die Arbeitsbedingungen entsprechend für die Beschäftigten auch vernünftig abzusichern.
Die Kampagne geht ja jetzt noch bis zum 9. September, also noch 2 Monate, und der Anspruch sind 2 Millionen Unterschriften.
Also momentan haben wir 1,7 Millionen Online-Unterschriften. Wir sind in 11 Ländern momentan erfolgreich und wir hoffen auch, dass wir noch am 12. Land Italien, dass die das auch noch jetzt in der Sommerpause oder in der Sommerzeit jetzt nochmal hinbekommen, da entsprechende Unterschriften zu bekommen. Wir halten also die 2 Millionen Unterschriften insgesamt in Europa für machbar. In Deutschland haben wir zurzeit 1,3 Millionen Unterschriften, Online-Unterschriften. Papier können wir noch gar nicht genau sagen, weil wir da momentan noch in der Zählphase sind. Wir haben extra jemanden beschäftigt, der da mal anfängt, sich oder der da schon mit angefangen hat, schon seit einiger Zeit im Grunde die ganzen Unterschriftenlisten zu zählen. Und Unterschriftenlisten können noch bis zum 26. August zur Verdi-Bundesverwaltung nach Berlin geschickt werden, damit sie noch in die Zählung Einfluss finden. Und wie gesagt, am 9. September ist dann auch der Online-Unterschriftenschluss. Und wir werden am 13. September die Papierunterschriften dem Bundesverwaltungsamt überreichen zur Überprüfung, weil diese ganzen Unterschriften, die da sind, müssen natürlich von den Landesbehörden noch auf ihre Gültigkeit geprüft werden. Und danach geht es dann an die EU-Kommission quasi, gibt dann jedes einzelne Land gibt dann das Okay, dass so und so viele Unterschriften eingegangen sind, gültige Unterschriften. Und dann muss sich die EU-Kommission dem ganzen Thema dann nochmal nähern. Und wir werden das nutzen, unsere Forderung dann nochmal in Brüssel vorzustellen und da noch weiter auch Einfluss zu nehmen mit den 2 Millionen, hoffentlich 2 Millionen Unterschriften im Rücken dann auch. Ja, ich kann nur jeden herzlich bitten, noch eben die Initiative zu unterstützen.
Und wie ist dann das weitere Prozedere?
Die EU-Kommission, wie gesagt, muss dann erstmal offiziell die Bürgerinitiative als erfolgreich erklären. Dann finden Anhörungen statt, die dann sich in der Winterzeit, denke ich mal, abschließen werden. Und so, dass wir im Februar, wenn ich jetzt nicht völlig daneben liege, muss sich die EU-Kommission dann entsprechend geäußert haben, wie sie denn mit der Bürgerinitiative weiter umgeht. Und wir machen natürlich entsprechend weiter Druck auf politischer Ebene, dass möglichst viele unserer Forderungen auch direkt irgendwie Einfluss in die europäische Politik finden. Aber daran muss sich dann die EU-Kommission auch messen lassen, ob sie dieses Instrument Bürgerinitiative ernst nimmt oder nicht. Aber das kann man dann letztendlich auch erst wirklich im nächsten Jahr sagen, wenn wir wissen, was denn tatsächlich passiert ist.
Soweit das Gespräch mit Andreas Karlat, Koordinator der Europäischen Bürgerinitiative Wasser ist ein Menschenrecht. Thank you. folgende Beitrag von unserem Kollegen Konrad zur Sprachenvielfalt in Europa, beziehungsweise Vorbilder für Europa.
Ja, ich bin jetzt hier verbunden mit Sandra Blum von TELC und es geht hier in diesem Interview um nichts anderes als um Vorbilder für Europa. Da hat die Firma TELC hier 12 ausgesucht. Überhaupt fangen wir erstmal an hier. Wie sind Sie auf die Gedanken gekommen, hier Vorbilder für Europa zu suchen?
Ja, TELC, wir haben den Namen Europa schon bereits in unseren, in unserem Namen selber. Und zwar bedeutet das the European Language Certificates, die europäischen Sprachenzertifikate. Wir stehen seit über 60 Jahren für Sprachenzertifikate und für Mehrsprachigkeit und Integration und natürlich auch für Europa. Inspiriert wurden wir durch eine Sprache von dem Bundespräsidenten Herrn Joachim Gauck, der gesagt hat, mehr Europa heißt nicht nur Mehrsprachigkeit für Eliten, sondern Mehrsprachigkeit für immer größere Bevölkerungsgruppen. Und dem haben wir uns angeschlossen und haben uns überlegt, was können wir tun, um Europa einen Schritt näher zu bringen, was können wir tun, um zu zeigen, was jeder Einzelne für uns bereits für Europa tut. Wir haben eine Art Ausschreibung, eine Art, ich will nicht sagen Gewinnspiel, veröffentlicht und das an unsere Partner in Europa verschickt und haben sie gebeten, was sind denn ihre Vorbilder, die für Europa stehen. Ja, da kamen ganz interessante Einsendungen zustande. Wir haben über 100 Einsendungen bekommen und mussten daraus dann 12, beziehungsweise wir haben jetzt sogar 13 Vorbilder ausgesucht, die sich im Alltag mit Europa identifizieren.
Ups, 13, das ist ja schließlich eine ganz, ganz unglückliche Zahl. Aber die glücklichen Gewinner, aus welchen Bereichen stammen denn die glücklichen Gewinner?
Sehr viele, muss man ja schon sagen, stammen auch aus der Bildungsbranche. Das heißt, das sind Personen, die entweder sehr viele Sprachen unterrichten, sehr viele Sprachen auch sprechen. Wir haben auch einen Diplomaten dabei, der sich in Brüssel für Mehrsprachigkeit einsetzt. Wir haben Personen, die sagen, dass ohne Sprachen, wenn man das so zitieren darf, auch kein Frieden in Europa herrschen würde. Und wir haben auch Personen, die sich jetzt vielleicht für, nicht sagen Randsprachen, aber nicht die alltäglichen Sprachen wie Englisch, Deutsch oder Spanisch einsetzen, sondern für die Sprache Esperanto.
Jetzt ist es so, Sprachen, die halten natürlich die Welt zusammen. Die Firma TELC macht es jetzt schon seit 60 Jahren, haben Sie gesagt?
Ja.
Und da hat man natürlich einige Erfahrungen hier gesammelt. Was hat sich denn in diesen 60 Jahren so verändert in Europa mit den Sprachen?
Wir haben festgestellt, dass, wie gesagt, Ende der 60er Jahre, wir sind vielleicht noch ganz kurz, wir stammen aus, wir sind eine Tochtergesellschaft des Deutschen Volkshochschulverbandes. Das heißt, die Volkshochschulen selber haben bereits den europäischen Gedanken in den Ende der 60er Jahren gelebt und haben gesagt, gut, wir müssen Sprachenlernen fördern. Und letztendlich hat sich das immer nur weiter man hat das Ganze vorangetrieben. Als erstes ist es eine Bewegung gewesen, Immigranten und Migrantinnen in Deutschland zu integrieren. Das heißt, da war die Bedeutung der deutschen Sprache sehr, sehr wichtig. Dann natürlich Englisch, die Weltsprache. Das ist wirklich uns auch nochmal bestätigt worden. Es ist und bleibt die Weltsprache. Jetzt wiederum ist die Tendenz hin, dass die deutsche Sprache wieder an Bedeutung hinzunimmt, weil wir jetzt in Europa auch in Zeiten einer Krise ja auch ein sehr großes Wiedereinwanderungsland sind. Das heißt, auch da verbinden wir wieder Sprache mit Europa.
Deutsch ist natürlich wichtig geworden. Ist es nur der Eindruck von einer Firma, die in Deutschland sitzt, sprich in Frankfurt am Main, oder hat man da allgemeinere Informationen? Ihr seid ja auch in ganz Europa praktisch tätig oder in großen Teilen von Europa.
wir können sagen, dass es wirklich auch schon Auswirkungen hat auf die ganze Welt. Wir haben Anfragen aus China, aus Korea, und alle möchten gerne die deutsche Sprache fördern, abschlussorientiert fördern. Da kommen wir dann jetzt wieder ins Spiel, weil wir ja ein Testanbieter sind. Und man kann sagen, dass jetzt gerade in den letzten Monaten ein enormer Zuwachs auch entstanden ist in den doch ein bisschen krisengeschüttetes Europa, Südeuropa, Griechenland, Spanien und Portugal. Da haben wir einen enormen Zuwachs auch an oder an Bedarfen für die deutsche Sprache. Das ist auch für bestimmte Bereiche jetzt auch nochmal abgegeben, gerade in dem Ärztebereich und Pflegebereich.
Nochmal kurz auf die Preisträger und Preisträgerinnen zurück. Ja. 13 Personen aus verschiedenen Bereichen, aber vor allen Dingen natürlich auch aus dem sprachlichen Bereich heraus, wurden hier ausgewählt. Was für Voraussetzungen musste man denn da mitbringen, um ausgewählt zu werden?
Keine Voraussetzungen. Man kann wirklich sagen, wir wollten das nicht an Voraussetzungen jetzt binden, sondern es konnte sich jeder bewerben, der sagt, er setzt sich für Europa ein. Das kann wirklich auch eine Dame sein. Wir haben jetzt nicht unter den Preisträgern, die einfach sagt, ich spreche täglich mit meinen Nachbarn und versuche, also mit meinen ausländischen Nachbarn und versuche, denen die deutsche Sprache beizubringen. Und ich trage dazu bei, dass die Verständigung in Europa besser wird. Das sind kleine Beispiele. Aber letztendlich haben wir das an keiner Bedingungen gesetzt, sondern jeder, der sich damit identifizieren konnte, konnte sich bei uns bewerben.
Das heißt, im Prinzip sind das Preise oder ein Preis für kleine Leute, für kleine Schritte, für Leute wie du und ich.
Das ist genau das, was wir damit erreichen wollten.
Und was beinhaltete dieser Preis?
Der Preis beinhaltete eine Reise, in die europäische Metropole, aber doch ist Frankfurt zählt zu den großen europäischen Metropolen hinzu. Die Preisträgerinnen und Preisträger wurden zu uns eingeladen und haben einen dreitägigen Aufenthalt in der Metropole, und wir haben ihnen verschiedene Institutionen, verschiedene Sehenswürdigkeiten und auch Personen bekannt gemacht, die sich auch wiederum mit Europa identifizieren. Sei es jetzt die Staatssekretärin im Hessischen Landtag oder die Frankfurter Börse. Heute Morgen gibt es eine Begehung der Baustelle neuen Europäischen Zentralbank, die in Frankfurt gebaut wird. Das sind jetzt nur einige Ausschnitte aus dem Programm.
Das heißt, Europa mitten in Deutschland herzlich erleben. Frankfurt ist ja schließlich auch der Sitz der Europäischen Zentralbank.
Ganz genau.
Und wie heißt es so schön? Zum Gelde drängt. Am Gelde hängt doch alles. Ein ganz anderes Thema. Ich bedanke mich auf jeden Fall mal hier bei Sandra Blum für diese Vorstellung von, 13 in diesem Falle, 13 Vorbilder für Europa, 13 Vorbilder von unten, von Menschen wie du und ich, bis hin zu einem Diplomaten, sozusagen von oben. Merci, danke.
Ja, das war's auch schon mit dem Fokus Europa Magazin von Radio Dreieckland vom 4. Juli 2013. Am Mikrofon war Jan und er sagt euch jetzt auch Tschüss.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.